Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On. Heute spreche ich mit Joshua Grasmüller. Er ist Landesschülervertreter in Bayern und er ist Abiturjahrgang 2020. Joshua und ich, wir sprechen darüber, wie er als Schüler auf Digitalisierung der Schulen schaut und wie er das Handling der Pandemie beurteilt. Unter anderem wünscht er sich mehr Geschwindigkeit in der Umsetzung von politischen Entscheidungen, wenn es zum Beispiel um die Anschaffung von Geräten und den Ausbau von WLAN geht. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Joshua.
Hallo, servus.
Joshua, man konnte erst kürzlich, ich glaube es war am 4. Dezember, in der Bayerischen Staatszeitung einen Artikel von dir lesen. Und ich glaube, dein Zitat in der Headline war: Das Kultusministerium hat gepennt.
Ja, das klingt sehr nach mir.
Erzähl mal, was du damit meinst.
Also es ging eben vor allem darum in dem Artikel, dass meiner Meinung nach gerade jetzt diese zweite Corona-Welle beziehungsweise auch diese zweiten Auswirkungen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens und des Schullebens planbar waren beziehungsweise so weit voraussehbar waren, dass man aus Schülerinnen- und Schülersicht zumindest eigentlich sich auch hätte besser darauf vorbereiten müssen. Bedeutet, ich bin der Meinung, dass die Ergebnisse beziehungsweise auch die Erkenntnisse aus dem ersten großen Schullockdown, aus dem ersten Homeschooling, was wir ja hatten, oder dieser Schule daheim, zu wenig ausgewertet, zu wenig evaluiert wurden und wir ja jetzt leider zu unvorbereitet wieder in diese zweite Welle reingehen.
Ihr habt ja euer Büro vom Landesschülerrat auch direkt im Kultusministerium selbst.
Ja.
Du bist also eigentlich ganz nah dran am Zentrum der Macht.
Ja.
Wenn du jetzt hättest entscheiden können, was man mit den Erkenntnissen des Frühlings hätte anstellen können über die Sommerferien hinweg, was hättest du gemacht?
Das ist eine sehr gute Frage, was ich gemacht hätte. Also ich bin einerseits sehr froh tatsächlich, dass ich nicht in diesem Jahr beispielsweise den Posten von dem Kultusminister oder auch den anderen Damen und Herren habe, die da tatsächlich auch die Entscheidungen dann letztlich treffen müssen. Denn ich bin zum Glück in der guten Position, dass wir als Landesschülerrat, als Verband natürlich immer fordern können beziehungsweise auch auf Kompromisse eingehen können. Aber letztlich die Entscheidung treffen wir zum Glück nicht. Was hätte ich gemacht? Ich hätte auf jeden Fall nicht nur sozusagen mit finanziellen Mitteln, gerade jetzt beim Thema Digitalisierung oder auch sozusagen dieser Hybridunterricht, wie das heißt, beziehungsweise diese verschiedenen Formen des Hybridunterrichts hätte ich eben nicht nur mit finanziellen Mitteln unterstützt, sondern wirklich ganzheitlich in Form von besseren Konzepten, in Form von Konzepten, die auch wirklich den Schülerinnen und Schülern, aber auch den Lehrerinnen und Lehrern in der Praxis vor Ort helfen, weiterhelfen und diese da unterstützen bei den verschiedenen Formen. Und ich hätte auf jeden Fall doch mein Ohr, glaube ich, sehr nah an der Praxis gelassen, noch näher an der Praxis gelassen, als es vielleicht jetzt der Fall ist, und die Ergebnisse oder auch die Erkenntnisse genutzt, um jetzt besser vorbereitet in diese zweite Welle reinzustarten.
Bring uns doch mal, mal uns doch mal ein Bild, wie es aktuell an einer typischen bayerischen Schule, vielleicht einem bayerischen Gymnasium, aussieht. Da sitzen wie viele Schüler, wie angezogen, bei wie geöffnetem Fenster, wie oft, wie lange, jeden Tag, nicht jeden Tag im Klassenzimmer und haben Unterricht?
Ja, also aktuell, beziehungsweise jetzt noch bis 8. Dezember ist es so, dass wir ganz normal weiter den Unterricht hatten. Bedeutet, einer typischen bayerischen Schule beginnt der Unterricht um 8 Uhr früh. In der Regel sitzen aber davor schon um die 50, 60 Leute zusammengepfercht, eng in einem Schulbus zusammen, zwar mit Maske, aber natürlich ohne Abstand, kommen dann in der Früh um 8 rein in die Schule, haben in der Regel an einem typischen bayerischen Gymnasium, würde ich sagen, so bis 14.30 Uhr, 15 Uhr Unterricht mit anderen 29 Leuten. Normalerweise ziehen sich natürlich jetzt gerade in den Wintermonaten doch dicker an, weil das Fenster leider in Anführungszeichen dauerhaft bei manchen geöffnet ist, aber auch bei vielen sehr häufig dann stoßgelüftet wird. Das heißt, es ist wirklich kalt im Klassenzimmer und verbringen da dann ihren Schulalltag meistens ohne große digitale Geräte beziehungsweise ohne große digitalen Möglichkeiten, die da genutzt werden, und versuchen irgendwie, sich wieder anzustecken und relativ viel vom Präsenzunterricht dann mitzunehmen.
Das heißt Luftreiniger. Ich habe jetzt selbst hier für die Firma einen Luftreiniger gekauft. Das ist so ein Gerät, sieht so ein bisschen aus wie so ein Schreibtisch-Rollcontainer und reinigt von einem Raum mit 80 Quadratmetern die Luft innerhalb von wenigen Minuten permanent durch auf drei Ebenen. HEPA-Filter mit irgendeiner Art Schall und auch noch mit Licht. Solche Geräte gab es jetzt auch, gibt es immer noch, easy zu kaufen. Solche Geräte gibt es nicht in bayerischen Schulen.
Also es gibt sie teilweise in bayerischen Schulen, bedeutet bei den Schulen, wo die Sachaufwandsträger, also letztlich die, die für die Einrichtung der Schulen auch sonst zuständig sind, solche Geräte angeschafft haben oder auch weiterhin anschaffen, da gibt es sie schon in den Klassenzimmern, aber flächendeckend auf keinen Fall. Also grundsätzlich ist es so, dass da das Kultusministerium bzw. die Staatsregierung zwar einen Fördertopf ja ins Leben gerufen hat, beziehungsweise da eben finanziell teilweise unterstützt. Aber ja, das wird leider noch zu wenig abgerufen, beziehungsweise geht nicht in die Dimensionen hinaus, die es eigentlich bräuchte.
Und die Sachaufwandsträger, damit meinst du die Kommunen, also die, die auch dafür verantwortlich sein sollten, dass ein schneller Internetanschluss an der Schule liegt?
Genau, das können die Kommunen sein, das können die Landkreise sein, aber es gibt auch teilweise Schulen, die von Zweckverbänden oder sowas getragen werden.
Sagst du, dazu gibt es noch den überfüllten Schulbus und es gibt eben diesen Startpunkt 8 Uhr, mehr oder weniger, ändert sich vielleicht auch oder ist vielleicht auch unterschiedlich von Ort zu Ort, aber jede Schule startet gleich. Und das waren ja auch so einige Forderungen, die du formuliert hast in den letzten Monaten, zu sagen, hey, schaut mal, ob wir nicht mehr Schulbusse einsetzen können, schaut mal, ob wir nicht zu unterschiedlichen Zeiten die Schule starten können. Wurden solche Forderungen gehört und weiterverfolgt?
Ja, sie wurden auf jeden Fall gehört. Wir hatten ja auch diverse Schulgipfel in den letzten Wochen, bloß ja, über das Hören geht es dann meistens nicht hinaus. Also wir werden zwar auch als Landesschülerrat insgesamt sehr oft angehört im Kultusministerium, können sehr viele Ideen und Vorschläge vorbringen, aber was dann wirklich umgesetzt wird, beziehungsweise was dann auch wirklich in der Praxis hinten rauskommt, das steht dann nochmal auf einem ganz anderen Blatt geschrieben und da ist es leider teilweise sehr mau, sage ich mal. Gerade bei den Schulbussen, wenn wir es jetzt als Beispiel nehmen, hatten wir zwar auch das Thema angesprochen. Es gibt, soweit ich weiß, auch die Übereinkunft von der Staatsregierung zu den Sachaufwandsträgern beziehungsweise zu denen, die für den ÖPNV jeweils verantwortlich sind, da mehr Busse einzusetzen, da auch sozusagen die Möglichkeit zu eröffnen, den Schulbetrieb umzustellen mit Beginn. Aber ja, das wird leider, wie gesagt, oftmals wieder nur finanziell unterstützt, aber nicht ideell. Und ich glaube, ich habe auch in diesem Artikel gesagt, dass es überspitzt gesagt uns als Schülerinnen und Schülern eigentlich letztlich wurscht ist, wer das Ganze zahlt. Hauptsache, es kommt wirklich auch in der Praxis an. Also es ist für uns irrelevant, sage ich jetzt mal, ob jetzt sozusagen die Sachaufwandsträger oder die Staatsregierung da irgendwie finanzielle Mittel in die Hand nimmt, da was zu tun, sondern uns geht's vor allem nur darum, dass so schnell wie möglich etwas passiert.
Jetzt machst du ja schon seit einigen Jahren diese Arbeit im Landesschülerrat, dazu natürlich aber auch noch eben Arbeit auf kommunaler Ebene. Du verstehst also schon auch so ein bisschen, wie die Rädchen ineinander greifen, wie verschiedene Akteure Entscheidungen treffen müssen, damit am Ende eine Veränderung im System stattfindet. Und warum passiert die aktuell nicht, wo ja eigentlich alle das Gleiche wollen? Warum verändert sich unsere Schule so langsam, wenn sie doch eigentlich blitzschnell reagieren müsste? Woran liegt es?
Also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall falsch wäre, zurzeit als Verband oder ja sozusagen auch als in Anführungszeichen Gegenspieler oder als Interessensvertretung, das trifft es euch am besten, sich hinzustellen und die ganze Zeit nur zu fordern. Also wirklich in einer Tour die Forderungen rauszuhauen, da nur alles, was das Kultusministerium oder was die Staatsregierung macht, schlecht zu reden und immer nur die Probleme oder auch die ja negativen Seiten aufzuzählen. Ich denke, es ist zurzeit eher wichtig, dass man als Interessensverband selbstverständlich die Interessen seiner Gruppe, die man vertritt, immer im Hinterkopf hat, aber trotz alledem auch noch ja kompromissbereit ist, beziehungsweise hier das Wohl aller auch im Blick hat. Und wir hatten es auch das letzte Mal witzigerweise auf so einem Schulgipfel war das festgestellt, dass wir uns ja gefühlt alle zwei Wochen in der fast gleichen Runde treffen. Es kommen jede zwei Wochen dann die gleichen Argumente und eigentlich wollen wir ja alle das Gleiche. Bloß oftmals ist es eben leider so, dass wir zwar das Gleiche wollen, aber irgendwie die Umsetzung beziehungsweise dann es an denen, die das tatsächlich dann auch in die Praxis tragen müssen, sehr langsam geht. Es ist ja, glaube ich, ja überall bekannt, dass gerade Behördenmühlen oder auch insbesondere die Mühlen im Kultusministerium und in der Verwaltung doch jetzt mal nicht die schnellsten sind, beziehungsweise es da immer, ich sag jetzt mal, ein, zwei Tage mehr dauert, bis auch tatsächlich was passiert. Und ich glaube, das ist aktuell auch in dieser Corona-Krise das Problem, dass einfach diese Trägheit, die wir auch sonst schon haben bei Verwaltungsentscheidungen oder auch Verwaltungsprozessen, uns hierbei einfach, ja, über fast schon das Genick bricht, würde ich sagen, weil wir einfach eine schnelllebige Krise haben, die schnelle Entscheidungen und vor allem auch schnelle Umsetzungen erfordert. Und da spielt sich das dann so ein bisschen gegeneinander aus.
Jetzt gibt's ja mehrere Arten, schneller zu werden. Man kann sagen, ich werde schnell in der Umsetzung. Ich weiß, was zu tun ist, oder ich habe entschlossen, was zu tun ist, oder jemand anders hat beschlossen, was zu tun ist, und ich muss jetzt schnell umsetzen. Und dann gibt es diese andere Form von Geschwindigkeit, nämlich überhaupt erstmal Entscheidungen treffen und sich nicht zu lange Zeit lassen, sie zu treffen. Was ist das größere Problem gerade? Setzen wir nicht schnell genug das um, von dem wir wissen, dass es umgesetzt werden muss? Oder trauen wir uns nicht, Entscheidungen zu fällen, oder dauern Entscheidungen zu lange?
Ich würde ganz klar sagen, dass wir eher das Problem in der Umsetzung haben. Denn gerade in Bayern ist es ja doch so, dass wir, was die Staatsregierung oder auch den Ministerpräsidenten anbetrifft, sehr entscheidungsfreudige Politiker sage ich jetzt mal, ich glaube, das ist am besten formuliert, haben, die auch recht klare Entscheidungen relativ schnell treffen. Aber eben die Umsetzung, die dann da eben hinten ran steht, die auch dann eben doch mehr betrifft als jetzt vielleicht ein Ministerium oder auch irgendwie eine oder zwei Personen, da hapert's dann wirklich. Weil entweder, ja, das kann natürlich dran liegen, dass Entscheidungen vielleicht Dinge mit einbeziehen, die in der Umsetzung recht schwierig sind. Als Beispiel hierfür wäre vielleicht zu nennen, dass wir jetzt die neue Regelung haben, dass Schülerinnen und Schüler, wenn in einer Klasse ein Corona-Fall auftritt, grundsätzlich alle 5 Tage in Quarantäne gehen müssen und dann anschließend, also die gesamte Klasse muss dann 5 Tage in Quarantäne und kann dann anschließend mit einem negativen Corona-Schnelltest wieder zurück in die Schule kommen. Anders als davor war, da mussten dann alle Kontaktpersonen 14 Tage in Quarantäne. Grundsätzlich ist es eine super Umsetzung, die der Praxis entgegenkommt, die auch den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, schneller wieder zurückzukommen. Aber andererseits stellt man sich dann natürlich auch die Frage, wo dann auf einmal so viele Schnelltests herkommen, beziehungsweise wer die beschafft, wer da dann auch diese Tests durchführt und wer dann da auch letztlich die Entscheidung mit den Tests trifft. Also das heißt, dass da sozusagen die Entscheidung grundsätzlich gut ist, auch schnell gefällt wurde, aber dann letztlich in der Umsetzung gar nicht mal so leicht ist.
Sehr interessant. Schauen wir uns mal die Lehrer an. In den letzten Monaten haben Lehrer ja extrem viel mitmachen müssen. Ja, sie haben ihre eigenen gesundheitlichen Risiken managen müssen und mussten Homeschooling, Heimunterricht organisieren, jetzt aber eben auch Lüftungskonzepte befolgen. Wie hast du das Gefühl, wurde mit den Lehrern in Bayern umgegangen in dieser Zeit?
Also ich glaube, dass wir sehr lange unterschätzt haben, was eigentlich die Lehrerinnen und Lehrer leisten. Und vor allem auch, welcher doch starken Belastung sie ja ausgesetzt sind, die Lehrkräfte. Denn als Schüler redet sich das natürlich immer leicht, sich da von 8 bis 14:30 Uhr reinzusetzen, irgendwie den Schulalltag über sich ergehen zu lassen, sage ich jetzt mal, und dann da abends wieder rauszugehen. Aber ich glaube, als Lehrkraft ist man da dann doch schon eher in der Verantwortung, beziehungsweise doch schon eher auch in der Belastung, die Schülerinnen und Schüler zu motivieren, mitzunehmen, denen ja auch was beibringen zu wollen in den meisten Fällen. Und da dann ja auch wirklich harte Arbeit jeden Tag zu leisten. Ich glaube, gerade in der Corona-Pandemie hat sich das jetzt nochmal verstärkt gezeigt, wie wichtig eigentlich auch der Beruf der Lehrkraft ist, beziehungsweise welcher Belastung der Beruf auch ausgesetzt ist. Und leider auch hat die Corona-Pandemie sehr verstärkt gezeigt, dass wir immer noch sehr viele Lücken haben, was die Lehrerversorgung anbetrifft, beziehungsweise ja tatsächlich auch in Bayern, auch wenn es oftmals nicht gern gesehen wird, beziehungsweise oftmals auch sehr gern versteckt wird, einen tatsächlichen Lehrermangel in vielen Punkten und an vielen Stellen haben.
Ah ja, ich komme ja aus Berlin, da ist das Thema Seiteneinsteiger, Quereinsteiger ein sehr großes, und es gibt Länder wie Sachsen-Anhalt, die auch noch zu drastischeren Mitteln greifen und sagen, der Hochschulabschluss ist nicht unbedingt nötig, um Quereinsteiger, Seiteneinsteiger zu werden, und eben man kann Lehrer werden, auch ohne Hochschulabschluss. Ich wusste nicht genau, wie das in Bayern ist aktuell, aber da gibt es auch das Wort Lehrermangel. Das ist auch ein Problem in Bayern momentan.
Genau, also es ist auch ein Problem in Bayern momentan, gerade jetzt nochmal durch die Corona-Krise verstärkt ein Problem, da einfach massiv viele Stunden ausfallen, weil natürlich Lehrerinnen und Lehrer auch vermehrt ausfallen, durch Krankheit, durch Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe und damit einfach ja sehr viel dann frei bleibt an Stunden bei den Schülerinnen und Schülern. Wir haben zum Glück in Bayern noch nicht so drastische Ausmaße wie jetzt beispielsweise in Berlin oder auch in Sachsen-Anhalt, dass wir überspitzt oder übertrieben gesagt jeden von der Straße nehmen müssen, der da sagt, ich möchte Lehrer werden, sondern wir haben zum Glück in Bayern noch den Vorteil, dass wir auch wirklich die Lehrkräfte und Lehrerinnen und Lehrer nehmen können, die auch tatsächlich ja fähig sind. Also das heißt, die irgendwie pädagogisch dafür geeignet sind, aber auch so natürlich neben dem Fachlichen mit Kindern und Jugendlichen gut umgehen können und auch wirklich hier den Beruf dann auch in vollem Umfang so ausführen können, dass alle auch damit zufrieden sind.
Und was kann Politik tun für Lehrer? Auch mal vielleicht abgesehen jetzt von der Pandemie, die ja auch irgendwann vorbei sein wird. Was brauchen Lehrer für die Zukunft, damit Schule zukunftsfähiger wird?
Also auf jeden Fall ganz klar und ganz hart gesagt, die Gehaltsstufe A13 für alle Lehrkräfte, egal ob jetzt Gymnasium, Mittel- oder Realschule oder Förderschule. Das ist ein Thema, was uns in Bayern ja schon seit längerem bewegt, dass wir hier die Lehrerinnen und Lehrer unterschiedlich von der Besoldungsstufe bezahlen. Also das heißt, Gymnasiallehrer kriegen da eine Gehaltsstufe mehr als alle anderen, warum auch immer. Das hat sich irgendwie aus der Geschichte so ergeben und es ist, glaube ich, ja in 2020 dann irgendwann auch mal Zeit, hierbei diese gleichzusetzen, alle Schularten. Das wäre so das Erste, was mir jetzt so konkret einfallen würde. Und ansonsten glaube ich auch, dass es sehr wichtig ist, dass wir die Lehrkräfte und Lehrerinnen und Lehrer einfach doch mehr wertschätzen. Einerseits natürlich in den öffentlichen Diskussionen, denn es ist natürlich ja gerade für Eltern oder auch für Schüler immer leicht zu sagen, wenn irgendwas an der Schule nicht funktioniert, dass natürlich die, die das Ganze umsetzen müssen, also die Lehrerinnen und Lehrer dran schuld sind, beziehungsweise dass die da irgendwie nicht ganz richtig irgendwas machen. Aber ich glaube, dass es sehr oft auch an anderen Gruppen liegt, die in der Schulfamilie oder auch im Schulalltag beteiligt sind. Also das heißt, hier einfach doch deutlich mehr Wertschätzung und die gleiche und angemessene Bezahlung für alle.
Jetzt lass uns mal über die Digitalisierung der Schule sprechen. Die hat ja zu Teilen funktioniert während des großen Schullockdowns und auch jetzt während der Pandemie. Es gab Videokonferenzen, es gab digitale Kommunikation, aber es gibt natürlich auch, ich habe gelesen, in Bayern 10.000 Klassenzimmer ohne Internet heute aktuell im Dezember 2020. Wie war denn deine Schulzeit? Du hast jetzt Abitur gemacht im Frühling 2020. Wie digital war dein Unterricht schon?
Also mein Unterricht wurde tatsächlich mit der Zeit immer digitaler, muss ich ehrlich sagen. Also ich komme ja noch, beziehungsweise bin aufs Gymnasium gekommen, als dieses ganze Digitalisierungsthema langsam angelaufen ist. Beispielsweise hatten wir in der Stufe über mir dann nach 2-3 Jahren die erste iPad-Klasse bei uns an der Schule und damals ist das Ganze noch so angelaufen. Jetzt am Ende würde ich sagen, so zurückblickend, dass wir eigentlich bei uns in der Schule, ja, unterrichtsfachabhängig oder auch lehrkräfteabhängig doch relativ gut dran waren. Aber weil wir auch einen Direktor beziehungsweise ja viele Beteiligte am Unterricht hatten, die auch wirklich für das Thema gebrannt haben und die sich auch wirklich gut für das Thema eingesetzt haben. Was bei uns auch ein ja riesiges Problem auch immer noch an meiner ehemaligen Schule ist, ist das WLAN beziehungsweise das WLAN-Netzwerk. Da einfach ja viele Hürden noch zu nehmen sind, sage ich jetzt mal, bis man da wirklich von einem WLAN-Netzwerk sprechen kann, was für alle gut funktioniert und was auch die Schülerinnen und Schüler gut und gerne nutzen können. Aber was jetzt sozusagen rein ansonsten diese Hardware anbetrifft, war es an meiner Schule eigentlich doch relativ gut.
Was heißt das konkret? Hattet ihr jeder ein eigenes Gerät? Hattet ihr einen Klassensatz oder durftet ihr eure eigenen Handys benutzen? War die Hälfte der Stunden schon in irgendeiner Weise digital gestützt? Also wie muss man das quantifizieren, wenn du sagst, das war ganz gut?
Also wir hatten tatsächlich in fast allen Räumen inzwischen Apple-TVs mit Beamern verbaut, hatten da dann auch teilweise, es kam jetzt in den letzten 1-2 Jahren dazu, noch White- und Smartboards, die auch tatsächlich von den Lehrkräften jetzt nicht nur wie eine normale Tafel benutzt wurden, sondern auch dann wirklich wie ein Smartboard ja genutzt und ausgeschöpft werden können. Wir hatten bei uns in der Schule immer sozusagen diesen Haupttenor oder diese Philosophie mit Bring Your Own Device. Ob das jetzt immer noch zeitgemäß beziehungsweise auch wirklich so gut ist, ich glaube, darüber kann man gerne streiten, aber damals hat es bei uns recht gut geklappt. Heißt, wir konnten, wenn wir wollten, unser Tablet benutzen, konnten auch unser Handy, wenn es natürlich die Lehrkraft erlaubt hat, benutzen, aber auch so über andere digitale Geräte auch wirklich dann gut am Unterricht teilnehmen.
Und wie viel Prozent deines Unterrichts waren dann digital gestützt?
Das ist eine gute Frage. Ich würde schätzen, um die, ja, ich sag mal 40-50%.
Wow. Und was habt ihr dann gemacht konkret?
Also konkret lief es so ab, dass wir zum Beispiel, in Mathe erinnere ich mich noch ganz gut, als das ganze Thema mit Funktionen und Graphen aufkam, dann irgendwann in der Oberstufe, also mit dreidimensionalen Funktionen und Graphen, dass wir da die dann immer recht häufig uns geplottet haben, also wirklich auch angeschaut haben. Oder in Deutsch haben wir immer recht viel so auch dann recherchiert zu einem Thema, haben da auch dann ja von einerseits Input bekommen von der Lehrkraft, aber andererseits das dann auch gleich wieder selber umsetzen beziehungsweise selber auch dann nachschauen können. In Geschichte lief es auch so ab, dass wir da wirklich teilweise mit Videomaterial gearbeitet haben, mit alten Dokumenten gearbeitet haben, die wir dann auch über die digitalen Möglichkeiten gut in den Unterricht eingebaut haben. Also das heißt, da war sehr viel Motivation zum Glück bei den Lehrkräften da, die das mit uns gemacht haben. Da war auch sehr viel Know-how. Also Soft-Skill-Know-how bei den Lehrkräften da, die auch wussten, wie man sowas gut umsetzen kann. Und deshalb waren das wirklich sehr gute Stunden.
Wow, stark. Und du bist jemand, der hat sowohl die Smartboards von Promethean und Smart als auch die Apple TVs kennengelernt. Ich habe mich oft gefragt in den letzten Jahren, brauchst eigentlich wirklich dieses Smartboard, das eben mit dieser touchempfindlichen Oberfläche wie ein riesiges iPad im Raum steht? Oder wollen wir nicht irgendwie nur noch den Bildschirm haben und jeder hat sein eigenes iPad und das kann dann live auf den Bildschirm übertragen werden und dann arbeitet man darauf? Habt ihr viel mit dieser Touch-Oberfläche der Smartboards gearbeitet? Die sind ja doch auch recht kostenintensiv im Vergleich zu einem Bildschirm, den du einfach in den Raum hängen kannst.
Das stimmt. Also ich würde ganz klar sagen, nein, man braucht kein Smartboard. Denn ich glaube, das ist auch firmenübergreifend, dass diese Technik da einfach teilweise noch zu unausgereift ist, beziehungsweise in einem guten Unterrichtsbetrieb nicht das herbringt, was es herbringen müsste. Also das heißt, unser Smartboard, das hatten wir, glaube ich, in zwei Räumen verbaut jetzt die letzten beiden Jahre, ist da dauerhaft abgestürzt, beziehungsweise wurde dann halt eben auch oftmals nicht in dem Umfang genutzt, wie es eigentlich genutzt hätte werden sollen, weil es schlichtweg nicht funktioniert hat. Also ich persönlich glaube, dass wir eigentlich für die Zukunft gar nicht unbedingt diese Smartboards brauchen, sondern schlichtweg ein Beamer, beziehungsweise dann noch irgendwie ein Whiteboard oder eine stinknormale Tafel eigentlich ausreichend sind, in Kombination dann mit eigenen Tablets oder eben eigenen mobilen Geräten bei den Schülerinnen und Schülern, dass man eben so viele Dinge dann auch gar nicht mehr unbedingt vorne dran wirft an die Wand, sondern einfach den Schülerinnen und Schülern direkt an den Platz schickt.
Fandest du Tablet besser oder würdest du lieber einen Laptop haben?
Ich persönlich bin eher der Tablet-Fanatiker.
Was macht das besser?
Das macht es meiner Meinung nach dadurch besser, dass es viel besser handelbar ist, beziehungsweise auch viel mehr Möglichkeiten besitzt, würde ich persönlich sagen, da es einfach klein, handlich und mobil ist. Also beispielsweise, ich nutze jetzt auch in der Berufsschule, was wir auch tatsächlich von der Schule direkt bekommen hatten, ein iPad mit einem Apple Pen zusammen und noch einer Tastatur, die ich mir dann noch dazu gekauft habe. Und das ist für mich eigentlich die viel bessere Kombination für den Unterricht, weil man eben damit mehr Möglichkeiten hat als beispielsweise jetzt mit dem klassischen Laptop, der natürlich mehr kann, das ja, aber andererseits für den einfachen Unterrichtsbetrieb in Anführungszeichen dann fast schon wieder zu viel kann, beziehungsweise da eigentlich schon überdimensioniert ist.
Und jetzt als Schüler deinen Weg rein in die Inhalte, wie lief das ab? Musstest du dir immer 5 Passwörter merken und dich in verschiedenen Services anmelden? Wie bist du so täglich durch das Internet gesurft, um an die Inhalte zu kommen, die für den Unterricht wichtig waren?
Ja, Also wir hatten es meistens immer so, dass wir die Inhalte eigentlich ja dann im Unterricht bekommen hatten oder eben von der Lehrkraft bekommen hatten, direkt aufs Gerät geschickt bekommen hatten und dann auch sozusagen die Hausaufgaben nicht mehr abrufen mussten. Ich weiß aber, dass es jetzt inzwischen so ist, dass viel mit MEBIS gearbeitet wird, also diese ja immer noch nicht sehr gut funktionierenden bayerischen Lernplattformen. Wo man sich dann natürlich einloggen muss und dann eben die Inhalte abrufen kann. Bei mir war es zum Glück so, dass wir da immer alles direkt ja, per AirDrop oder per Bluetooth geschickt bekommen hatten.
Wow, AirDrop, ja. Ich kenne viele
Ja.
Menschen Mitte 30, die verstehen nicht, wie AirDrop funktioniert. Das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer an deiner Schule waren auch da sehr gut geschult.
Teilweise ja, teilweise nein. In den Stunden, in denen es natürlich auch sonst digital gut funktioniert hat, das waren meistens ja die jungen, frischen Lehrkräfte, die noch motiviert waren, sich damit auseinanderzusetzen, beziehungsweise die auch einfach selber damit aufgewachsen sind. Mit dieser Technik, bei denen hat es wirklich sehr gut funktioniert. Also ich erinnere mich da immer noch an die besten Geschichtsstunden, die ich, glaube ich, in 12 Jahren jemals hatte, waren in der 12. Klasse. Und andererseits hat es natürlich auch sehr viele Stunden oder auch sehr viele Lehrkräfte gegeben, ja, die entweder selber keine Lust drauf hatten, die einfach ihr Unterrichtskonzept, was halt die letzten 10 Jahre funktioniert hat, auch weiterhin so durchziehen oder auch einfach die schlichtweg komplett überfordert waren.
Jetzt gibt es viele Lehrerinnen und Lehrer, die haben Angst vor Pannen, die passieren können, wenn ich so abhängig von diesen Geräten und auch vom WLAN bin. WLAN fällt aus, Batterie ist alle bei einem Schüler, ein Schüler hat sein Passwort vergessen, irgendwie machen da drei Leute Quatsch in der letzten Reihe und ich kann nicht auf deren Bildschirme schauen und weiß nicht, wie ich intervenieren soll als Lehrerin oder als Lehrer. Wie, hast du solche Situationen viel erlebt? Sprengt das dann schnell mal das komplette Unterrichtskonzept, so wie der Lehrer das sich eigentlich vorgenommen hat und versinkt dann die Stunde im Chaos?
Ja, also ich habe es in 12 Jahren Schule auch sehr oft erlebt, dass Lehrkräfte überfordert waren, dass einfach Sachen nicht funktioniert haben. Vor allem beim WLAN war das bei uns eigentlich fast dauerhaft der Fall. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass gerade in der heutigen Zeit mit diesen ganzen digitalen Möglichkeiten und diesen ganzen digitalen Sachen im Unterrichtsgeschehen beziehungsweise in der Unterrichtsstunde eigentlich ein gegenseitiges Lernen stattfinden sollte. Einerseits vermittelt natürlich uns als Schülerinnen und Schüler die Lehrkraft Inhalte, den Stoff, den wir mitnehmen sollen, aber andererseits finde ich, muss eine Lehrkraft auch so offen dafür sein, von Schülerinnen und Schülern was zu lernen, beziehungsweise gerade was dieses Digitale anbetrifft, da auch ja offen für Neues zu sein, was vielleicht auch ein Schüler oder eine Schülerin ihr dann mal zeigt oder ihm dann mal zeigt ja, was man dann auch natürlich sehr gut umsetzen kann. Also ich glaube, dass auch so sozusagen dieses Schlüsselkonzept beziehungsweise dieser Schlüssel, damit solche Stunden dann nicht eskalieren, darin liegt, dass die Lehrkraft sich natürlich einerseits nicht aus der Ruhe bringen lässt und immer irgendwie dann doch noch einen Ass im Ärmel hat, wenn man es dann auch zum Beispiel nicht digital macht oder man dann eben irgendwie anderen Stoff wiederholt. Oder aber, und das ist meiner Meinung nach eigentlich das Wichtigste, dass die Lehrkraft ja offen und auch wirklich ja sehr, mir fällt gerade das passende Wort dafür nicht ein, aber sehr, ja, gut und gerne in diese Stunden reingeht und auch soweit tolerant ist, dass eben sowas mal passieren kann und dass sie dann aber auch ja vielleicht von den Schülerinnen und Schülern was lernt, wie man eben sowas dann in nächster Zeit vermeiden kann, beispielsweise mit digitalen Endgeräten.
Und das alte traditionelle Schulbuch, welche Rolle hat das noch gespielt in eurem Unterricht?
Das Schulbuch hat in den letzten Jahren immer weniger eine Rolle gespielt. Wir hatten unsere Bücher zwar leider noch nicht digital, aber soweit ich weiß, sind die jetzt auch in den nachfolgenden Generationen am Kommen. Aber es hat tatsächlich in den meisten Fächern, würde ich sagen, immer eine kleinere Rolle gespielt. Denn wenn wir irgendwie beispielsweise in Deutsch etwas aus dem Schulbuch zu erarbeiten hatten oder irgendwie eine Aufgabe aus dem Schulbuch kam, dann hat entweder ja unsere Lehrkraft die gleich abfotografiert und uns vorne an die Wand geschmissen oder bei uns hat es dann eben einer schnell abfotografiert und den anderen dann geschickt. Also das heißt, dass wir hier vor allem in den letzten ja 2 Jahren, würde ich jetzt doch sagen, in meiner Gymnasialzeit immer weniger mit dem Buch gearbeitet hatten, weil man eben ja natürlich jetzt anders als es vielleicht noch vor 5, 6 Jahren war, die schnelle Möglichkeit hat, ein Foto von der Aufgabe zu machen und das innerhalb von 10 Sekunden an die ganze Klasse zu schicken.
Spannend. Du bist jetzt ja Abiturjahrgang 2020. Ihr habt das im Klassenverband auf eurer Autorückscheibe stehen oder habt die T-Shirts dafür. Wie war es, dieses Jahr Abitur zu machen? Wart ihr feiern? Konntet ihr Abiball machen? Gab es eine Zeremonie?
Also es war natürlich anders, als man sich erwartet hat. Also ich würde schon sagen, dass fast jeder bei uns sich irgendwie Pläne vorgenommen hat oder auch ja dann in der Abiturzeit sich das Ganze anders vorgestellt hat, als es dann tatsächlich kam. Ich bin aber doch recht froh, sagen zu können, dass eigentlich unser Abschluss aus der Schule ein würdiger war. Also wir hatten natürlich nach den Prüfungen nicht jetzt die normale Möglichkeit, da groß rumzufeiern, aber wir hatten zum Glück, als dann ja doch die Zahlen wieder etwas runtergingen, die Möglichkeit, im kleinen Kreis bei uns draußen auf der Wiese ja eine kleine Abi-Zeremonie zu machen, da dann auch wirklich die Abi-Zeugnisse zu übergeben. Es war zwar kein großer Abi-Ball, ich persönlich fand es aber eigentlich so fast schöner als die Abi-Bälle der letzten Jahre, die man ja doch auch so mitbekommt, weil es irgendwie familiärer und doch, ja, auch nicht dann doch so groß aufgeputscht oder eben so groß aufgepanscht wurde. Deshalb fand ich eigentlich unseren Abschluss sehr schön. Ja.
Und dann nach dem Abi sind ja die üblichen Themen Gap Year, soziales Jahr, Backpacking in Guatemala und ähnliches Jahr. Nicht ganz so easy umsetzbar gewesen dieses Jahr. Sind denn alle gut in ihr nächstes Lebenskapitel gerutscht oder gibt es auch die Mitschülerinnen und Mitschüler, die jetzt nicht so richtig wussten, wie sie weitermachen sollen?
Ja, also es ist natürlich auch bei uns vor allem so gewesen, dass ich würde doch schon fast sagen, die meisten irgendwie ein Gap Year, eine Reise oder irgendwie auch ein Studium in einem anderen Land geplant hatten, was in den meisten Fällen ja jetzt auch leider nicht umgesetzt werden konnte. Und deshalb gibt es doch schon auch ein, zwei, würde ich sagen, die jetzt vielleicht nicht so ganz gut in ihr nächstes Lebenskapitel rübergerutscht sind, weil sie entweder keinen Plan B hatten, weil sie auch schlichtweg einfach nicht wissen, was sie machen sollen oder auch weil sie vielleicht ihren Ausbildungsberuf oder ihren Studienplatz durch Corona verloren oder nicht bekommen hatten. Also das heißt, dass im Großen und Ganzen eigentlich es doch allen, würde ich sagen, recht gut in ihrem neuen Lebensweg geht. Es aber natürlich auch die ein, zwei gibt, ja, die jetzt nicht auf der Straße sitzen, aber erstmal keinen Plan haben, wie es oder keinen Plan hatten, wie es dann direkt weitergehen sollte.
Was bei einem ganzen Jahrgang sehr wenig klingt, aber man darf halt nicht vergessen, es ist ein bayerischer Gymnasialjahrgang, der hier besprochen wird. Das ist an einer Realschule, an einer Hauptschule, so wie ich es gehört habe, in den letzten Wochen nochmal dramatisch anders, ja, dass da zig Dutzende Schülerinnen und Schüler abgetaucht sind und eben nicht die duale Ausbildung begonnen haben, von der sie vielleicht mal geträumt haben.
Ja, das Problem tatsächlich an Mittel- oder auch Realschule ist natürlich, dass hierbei die Schülerinnen und Schüler in der Regel nicht studieren beziehungsweise eben kein Jahr Pause machen, sondern da direkt ins Berufsleben reinstarten. Und eine Firma oder auch ja ein Ausbildungsbetrieb, der vielleicht jetzt recht klein ist oder auch mittelständisch ist, spart natürlich in einer Corona-Pandemie, wo er sparen muss, wo er vielleicht auch sehr lange eben nicht gut arbeiten konnte, zunächst nicht am langjährigen fest eingestellten Personal, sondern natürlich an den Ausbildungsstellen, an den ja, Zeitarbeitern oder auch an den Minijobs. Also das heißt, dass hierbei die Schülerinnen und Schüler von Mittel- und Realschule natürlich dann die Ersten sind, die vielleicht dann eben nicht mehr in den Betrieb anfangen können, beziehungsweise da zum Glück leider dann keine Ausbildungsstelle mehr bekommen.
Plus die, die etwas Unterstützung brauchen, vielleicht vom Jugendarbeitsamt sich nochmal ein Bewerbungstraining geben oder auch dort ein Stück weit ein paar Ausbildungsstellen vorgeschlagen bekommen sollten. Die konnten ja auch nicht in diese Beratungsgespräche gehen, denn da lief ja auch alles in den letzten Monaten etwas komplizierter als sonst ab. Hoffen wir, dass sich das schnell wieder normalisiert und alle da auch schnell wieder festen Boden unter den Füßen haben.
Das auf jeden Fall.
Joshua, vielen Dank für diese super spannende halbe Stunde und diesen tiefen Einblick in das Abiturientenleben 2020, aber eben auch in deinen Einblick als Landesschülersprecher in Bayern und was du eben erlebst, wie es an den Schulen momentan aussieht und wie es in den nächsten Monaten weitergehen wird. Hoffentlich sehen wir uns bald. Liebe Grüße nach Bayern.
Richtig aus. Dankeschön.
Ciao, tschüss.